Das scharfe Schwert des spanischen Sexualstrafrechts wurde ja medial hoch gelobt. Doch jetzt heißt es von den Spaniern, keine strafrechtliche Relevanz. Damit bricht das nächste Konstrukt rund um die inszenierte Spektakel und den Rosenkrieg von Christian Ulmen und Colin Fernandez zusammen. Mittlerweile erleben wir das Gleiche wie natürlich bei den Korrektivdemos. Viel Lärm um nichts. Und am Ende bleibt, wie gesagt, nur ein schmutziger Rosenkrieg übrig. Aber der mediale Flächenbrand hat sich jetzt mittlerweile rund um den Begriff digitale Gewalt gesammelt. Nachdem wir jetzt hier schon immer wieder neue Wortschöpfungen haben, werfe ich mal die finanzielle Gewalt in den Raum. Ja, und ich muss ganz klar sagen, jedes Mal, wenn das Finanzamt oder die GEZ bei mir abbuchen, da kann ich sagen, spüre ich auch einen gewissen Schmerz, wenn ich auf mein Konto schaue. Naja, am Ende muss man sagen, die Blase auch rund um den bösen Ex-Mann und alle Männer sind Schweine zu rufen, ist natürlich auch mittlerweile in Frage zu stellen. Denn weiterhin die Frage, wo sind die Beweise? Wo sind die entsprechenden Verfahren? Und warum fehlt es anscheinend auch an der Mitwirkungspflicht der Beteiligten? Vielleicht habe ich mir mittlerweile auch die Frage gestellt, weil ich dazu einen spannenden Kommentar gelesen habe. War es vielleicht auch am Ende kein Mann, sondern war der Täter hier am Ende vielleicht eine Täterin? Denn vor allem eine Thematik haben wir in dem Zusammenhang noch nicht diskutiert. Die sogenannte toxische Weiblichkeit. Denn was, wenn es am Ende vielleicht auch eine missgünstige, ja sag ich mal, Konkurrentin war, die vielleicht lieber Traumschiffärztin geworden wäre als Colin Fernandez? Wir schauen uns das Ganze an und vor allem die neuen Entwicklungen, die man hier natürlich zum aktuellen medial hochgebauschten, ganz einfach auch Rosenkrieg zwischen ja, Colin Fernandez und Christian Ulmen wissen muss. Denn das Geschmäckle und die vielen Fragen häufen sich immer mehr. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und ja, ein neues Schreiben hier der Kanzlei Scherz-Bergmann wurde gestern veröffentlicht. Und zwar natürlich hier einige spannende Informationen, die man dort so rausarbeiten kann. Vor allem einige Sätze lassen durchaus aufhorchen. Ich möchte nochmal ganz klar hier vorweg sagen, es geht mir hier nicht um eine juristische Feststellung oder sonstiges, sondern einfach um das ganze Thema hier medial zu begleiten und vor allem natürlich auch die dynamische Entwicklung, wie sich vor allem auch natürlich steuergeldfinanzierte NGOs hier im Hintergrund natürlich mit einbringen, denn auch da gab es jetzt in der letzten Zeit einige vom Gebührenzahler finanzierte Werbeblöcke. Oder hat man dafür sogar vielleicht irgendwie bezahlt? Sollte man auch mal prüfen. Aber an der Stelle natürlich heißt es hier von entsprechend den Anwälten. Und zwar soeben haben wir die Information erhalten, dass die Staatsanwaltschaft Palma de Mallorca beantragt hat, die fehlende Zuständigkeit der spanischen Gerichte für die von Frau Fernandez angezeigten Sachverhalte feststellen und das Verfahren nach Deutschland abzugeben. Bedeutet, nach jetzigem Stand wird das Verfahren hier natürlich nach Deutschland abgegeben und die Spanier erklären im Grunde, wir haben damit nichts zu tun. Jetzt wird es aber noch brisanter, weil die spanische Staatsanwaltschaft kommt insofern zu dem klaren Ergebnis, dass sie für keinen der von der Anzeige erfassten Sachverhalte zuständig ist. Dabei stellt sie klar, dass sich innerhalb des Vorbringens der Anzeigenden ein Vorfall findet, der sich im Jahr 2023 in Palma ereignet haben soll und mit der Festnahme beider Ehegatten endete. Das war ja im Grunde diese Handgreiflichkeit, wo ja auch entsprechend hier nicht nur Christian Ulmen, sondern auch Colin Fernandez entsprechend natürlich verhaftet worden ist. Weiter heißt es nämlich jetzt an der Stelle, dabei wird bestätigt, dass dieses Verfahren bereits durch das zuständige Gericht eingestellt worden ist, also das Verfahren von 2023. Jetzt kommen wir zum brisanten Punkt, weil das ist ja einer der Sätze, der wirklich zentral ist, auch in diesem Schreiben. Denn hier hieß es ja an der Stelle immer wieder, dass das spanische Sexualstrafrecht so weit entwickelt wäre. Und da kommen wir zum brisanten Punkt. Denjenigen weiteren zur Anzeige gebrachten Sachverhalten, die in Spanien spielen sollen, bescheinigt die spanische Staatsanwaltschaft bereits keinerlei hinreichende strafrechtliche Relevanz. Die verbleibenden unterstellten Sachverhalte fallen ihrer Ansicht nach ausschließlich in Zuständigkeit der deutschen Behörden. Und jetzt sind wir dabei, dass man schon sagen muss, okay, um welche genauen Sachverhalte geht es? Geht es jetzt um die hier natürlich Erstellung der Deepfakes, die ja auch hier entsprechend immer wieder zurückgerührt worden sind, selbst von Colin Fernandez jetzt hat, dass hier entsprechend Christian Ulmen diese ja nicht erstellt haben soll. Und an der Stelle natürlich jetzt die weitere Frage, geht es jetzt um den Identitätsdiebstahl? Und da sind wir an einem Punkt, wo man mir mittlerweile sagen muss, das Ganze hat ein gewisses Geschmäckle. Denn natürlich an der Stelle haben wir ja schon gesprochen über den entsprechenden, sag ich mal, Justiztourismus, der durchaus immer wieder genutzt wird, weil natürlich man sagt, okay, man geht dorthin, wo man entsprechend natürlich die höchsten Chancen hat, ein Verfahren zu gewinnen. Wenn hier man das Verfahren gewinnen will. Zumindest dann würde ich immer schauen, dass ich dort bin, wo ich die höchsten Erfolgschancen habe. Das dürfte damit natürlich erstmal hier weg sein. Jetzt kommen wir aber zum weiteren Punkt. Und das finde ich natürlich durchaus spannend, wo man sagen muss, auch hier, mittlerweile ist ja der Spiegel zum Teil schon zurückgerudert. Dort wurden jetzt einige Passagen nochmal nachgearbeitet. Gleichzeitig auch Tagesschau, ZDF und ähnliches haben sich jetzt schon hier so ein bisschen von dieser ersten, sagen wir, Berichterstattung distanziert. Und hier heißt es natürlich auch relativ krass, dass man mittlerweile sich so ein bisschen eingestanden hat, naja, ein bisschen Lügen benutzt zu haben. Das muss man natürlich auch hier ganz klar sagen. Vor allem das entsprechende natürlich auch Timing der Berichterstattung war ja auch schon etwas brisant. Mit entsprechend natürlich auch dem neuen Gesetz. Und jetzt kommen wir hier zum brisanten Punkt, weil aktuell das Verfahren in Itzehoe ist ja wieder aufgenommen worden. Jetzt ist die Frage, um welches Verfahren genau geht es hier. Müsste man natürlich jetzt mal noch beobachten, was genau für Vorwürfe dann dort dabei sind. Weil, wie gesagt, Deepfakes können auch laut Aussagen hier von Colleen Fernandes ja nicht mehr dabei sein. Dann natürlich dementsprechend auch die anderen Vorwürfe, die so medial am Anfang hochgebauscht worden sind, sind ja dann dementsprechend vom Tisch, weil es ja auch, und das muss ich ja nochmal erwähnen, ja diese Dame, ich habe den Namen schon vergessen, diese Klimaaktivistin, die bei Miosga mit dabei war, da wurde ja auch in dem Fall, wo es ja hier zumindest nach dem, was sie erzählt hat, um Deepfakes ging, wurde ja sogar ein Urteil gesprochen und entsprechend gab es ja auch eine Strafe. Und jetzt sind wir bei einem interessanten Punkt. Und wie gesagt, das ist für mich immer noch was, was ich nicht verstehe. Sowohl im Bild als auch in anderen Medien wurde noch nichts in der Klatschbubble oder sonstiges irgendwie veröffentlicht, was dementsprechend relevant wäre. Und wie gesagt, wenn es diesen Content in dieser Masse geben würde, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass dort etwas auftaucht, sehr hoch. Warum also nicht? Warum schweigen auch die Männer, die an der Stelle ja diese entsprechenden Dinge bekommen haben? Und jetzt stelle ich mir hier was anderes vor. Und zwar Colleen Fernandes hat ja in diesem Statement auch bei Miosga immer wieder eine, sag ich mal, Aussage fast schon, ich muss sagen, mittlerweile, für mich klingt es auch ein bisschen auswendig gelernt, immer wieder gesagt, wo sie immer wieder sagt, hallo, Herr Prozent XY, ich bin Colleen Fernandes und das sind meine, im Grunde, sag ich mal, Körperteile an der Stelle. Und jetzt ist mir da was gekommen. Und zwar ein weiterer Punkt, der ja hier relevant wird, ist natürlich auch die Frage, waren überhaupt alle betroffenen Fälle? Wie gesagt, gehen wir mal, wie gesagt, davon aus. Wie gesagt, hier an die Kanzlei von Herrn Ulmen bitte. Es ist jetzt ein reines hypothetisches Spiel. Gehen wir davon aus, dass jetzt an der Stelle Christian Ulmen wirklich ein paar Kontakte hier hatte. Ja. Gehen wir aber davon aus, dass vielleicht auch jemand anders das Interesse daran hatte hier, nicht wie Herr Ulmen, das vielleicht aus einem Bedürfnis herauszumachen, sondern entsprechend natürlich vielleicht aus einer strategischen Situation heraus. Denn wenn man entsprechend natürlich diese Täter oder diese Opfer ja auch kennt, dann müsste man an der Stelle natürlich auch relativ leicht eigentlich den Täter ermitteln können. Oder vielleicht sogar, wie gesagt, die Täterin. Weil ein Kommentar, ich habe ihn leider jetzt nicht mehr gefunden, aber danke an den Kommentator hier auf YouTube, der hat mich auf ein weiteres Thema gebracht. Wer sagt denn eigentlich, dass es ein Täter war? Weil die toxische Weiblichkeit, und ich sag's mir jetzt, das ist ein Begriff, den ich jetzt hier nur zitiere an der Stelle, und zwar nennt sich auch Stutenbissigkeit, ist hier häufigerweise in der Kulturszene auch oft der Fall. Und ich glaube, der Film hieß Black Swan damals. Und da gibt es auch viele Filme, die das sehr dramatisch darstellen. Dass dort gerade natürlich auch in dieser Kulturszene mit sehr radikalen Maßnahmen vorgegangen wird. Jetzt meine provokante These. Auch, wie gesagt, für mich hier rein bloß eine Analyse aus dem anderen, weil, wie gesagt, finde ich gerade sehr spannend, sich hier viele Fragen zu stellen, um vor allem auch mal die gesamte Kulturszene dahingehend zu analysieren. Was wäre, wenn es an der Stelle wirklich auch eine Frau gewesen wäre, die an der Stelle diese, sag ich mal, Bildchen oder diese Kontakte hergestellt hat zu besagten Produzenten, zu besagten Schauspielern, um eventuell Colleen Fernandes zu diskreditieren? Also, dass wir wirklich sagen, okay, Frau Fernandes ist hier ein Opfer, aber nicht von ihrem Ehemann in dem Sinne, sondern von einer anderen Frau, die vielleicht eine Rolle wollte, die vielleicht auch wusste, dass die größte Konkurrentin an der Stelle natürlich Colleen Fernandes ist. Und damit natürlich auch ein weiteres Thema der entsprechenden steuergeldfinanzierten NGOs und der instruierten Demos hier an der Stelle natürlich in sich zusammenfällt. Weil man dann natürlich nicht mehr rufen könnte, Männer sind sondern dann ist natürlich der nächste Punkt die Frage, naja, wenn es vielleicht gar kein Mann war, Weil, wie gesagt, sind wir mal ganz ehrlich, das, was mir wirklich immer wieder auffällt, ist, bei diesem Fall, vielleicht ist es auch eine große Verschwörung, dass plötzlich alle Medien sich hier an Zurückhaltung irgendwie halten. Warum? Wie gesagt, bei entsprechend natürlich der Bild und auch bei Spiegel und bei sonstig anderen Berichten über, was weiß ich, Johnny Depp, Kevin Spacey, Luke Mockridge, Till Lindemann oder sonstiges. Da wussten wir teilweise im Minutenticker, wie sich der Fall entwickelt, hier für die entsprechenden betroffenen Männer, also wie schlecht das war und alles mögliche. Da wurden Details genannt, die ich jetzt hier nicht wiederholen will, aber da wurden Details an die Öffentlichkeit gebracht, die jetzt plötzlich hier in diesem Fall fehlen. Das ist für mich jetzt hier auch ein Zeichen, dass an der Stelle eine mediale Darstellung hier etwas nicht ganz richtig ist. Und vor allem natürlich auch, wie gesagt, an der Stelle die Frage, war es vielleicht toxische Weiblichkeit? Und wie gesagt, warum stellt jetzt das entsprechende spanische Staatsanwaltschaft dort das Ganze ein? Und vor allem auch diese abgestimmte, entsprechend fast schon instruierte, entsprechend natürlich Situation hier. Wir hatten jetzt einmal, wie gesagt, im Stern war es ja das erste, wo sie diesen Satz gesagt hat, wo sie auch, da haben jetzt einige Psychologen ganz spannend auch schon diese Situation, dass ich schon so hatte, wo ich dieses Störgefühl hatte, wo einige davon sprechen, dass es eine Übersprungshandlung, die hier stattgefunden haben soll, wo sie sich so zurückgehalten hat, wie gesagt, nicht meine Analyse, aber jetzt einige Psychologen, die jetzt auch das Videomaterial von Kuli Fernandes analysiert haben, sehr spannende Aufarbeitungen dazu auch, findet man sehr, sehr viele im Internet mittlerweile auch. Auch von wirklich, sag ich mal, Psychologen und Ähnliches, die sich das Ganze angeschaut haben. Dann entsprechend relativ schnell der Spiegelartikel. Dann relativ schnell entsprechend das Gesetz von Frau Hubig. Dann entsprechend relativ schnell natürlich das Timing jetzt bei Mioska, die Demos. Jetzt heute oder gestern kam jetzt auch noch bei Fortuna Düsseldorf irgendwie so auf jeden Fall so ein Beitrag raus zum Thema toxische Fußballfans und was weiß ich nicht alles. Und es hat schon, wie gesagt, hier am Ende sehr, also je mehr man sich damit befasst, irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, ein gewisses Geschmäckle. Man muss natürlich sagen, am Ende weiterhin ist es hier der Punkt, juristisch muss das Ganze natürlich aufgearbeitet werden. Und ich sag's nochmal, wenn es diese Vorfälle gibt von diesem Verfahren jetzt hier, dann muss das natürlich am Ende auch juristisch durch ein Gericht festgestellt werden, was hier wirklich die Sachlage ist. Und am Ende gilt so wie trotzdem weiter. Und wie gesagt, vielleicht kann man es mir auch, wie es Frau Löwenherz ja sagte, hier auf die Stirn tätowieren. Aber solange wir in einem Rechtsstaat sind, gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Weil aktuell wir auch natürlich keine Äußerungen hier oder sonstige weiteren Informationen plötzlich haben. Und das finde ich bei diesem Fall auch schon so ein bisschen komisch, wie gesagt, weil ich die mediale Berichterstattung um Luke Mockridge, auch natürlich Till Lindemann, aber auch Johnny Depp habe ich sehr intensiv verfolgt, weil ich, wie gesagt, mich das einfach interessiert hat. Gerade weil ich hier natürlich ein Fluch der Karibik und ein Rammstein-Fan bin, muss ich dazu sagen. Und da finde ich das in diesem Fall jetzt schon sehr, sehr brisant, dass dort im Grunde auch nicht so viel an die Öffentlichkeit kommt. Aber an der Stelle geht es natürlich auch weiter, dass man sich die Frage stellen muss, wie kann es dann eigentlich sein, dass, wie gesagt, dieses scharfe Schwert, und wie gesagt, die Spanier sollen ja wirklich härter sein in diesem Bereich, hier sehen keine strafrechtliche Relevanz. Man muss auch sagen, dass natürlich an der Stelle das jetzt ein Schreiben von der Kanzlei Scherz Bergmann ist, die natürlich auch Herrn Ulmen vertreten. Die wollen natürlich auch für das Medienthema alles erreichen, dass sie natürlich im Grunde hier eventuell das in das richtige Licht gerückt wird. Gleichzeitig ist die Frage, warum rudert vor allem jetzt auch der Spiegel hier bei einigen Aussagen plötzlich immer mehr zurück? Warum ändert sich die mediale Berichterstattung? Gibt es vielleicht hier schon Abmahnungen, vielleicht schon, sage ich mal, gerichtliche Verfahren im Hintergrund, die jetzt im Eilverfahren gerade laufen, wo potenziellerweise vielleicht schon in den nächsten ein, zwei Wochen vielleicht die ersten möglichen natürlich Verluste für die Medien zu verzeichnen sind, weil sie schlicht und ergreifend plötzlich, Abmahnungen kassieren oder, sag ich mal, Unterlassungserklärungen unterschreiben mussten. Kann ja auch alles kommen. Wir wissen nicht im Detail, was doch gerade im Hintergrund alles läuft. Spannend finde ich es, wie gesagt, doch plötzlich auch, wie sich aber dieser Shift so schnell entwickelt hat, hier von natürlich diesem Bereich eine Story rund um Kuli Fernandes und vor allem auch zu einem brisanten Punkt, und das muss ich sagen, was ich auch interessant fand, hier, das Video wird leider länger, aber auch hier hat jetzt Herr Baumfalk, den wir auch schon ja zitiert haben, einen Beitrag geschrieben, und zwar Post aus der Anton-Wilhelm-Arno-Straße, offener Brief an das Justizministerium, weil anscheinend der Beitrag, den ich euch ja auch analysiert habe, mit Blick auf diese ganzen Zensurgesetze und sonstiges, er hier jetzt auch am Ende natürlich, sich ganz klar positioniert hat. Und vor allem auch, ganz spannend ist hier auch der Punkt, was er nämlich auch wieder sagt, Meinung ist keine Tatsachenbehauptung. Herr Hosemann nennt meine Aussagen unzutreffend. Das ist ein Wort, das in dem Kontext der Tatsachenbehauptung gehört. Tatsachenbehauptungen können wahr oder unwahr sein. Man kann sie prüfen, widerlegen, richtigstellen. Mein Blogpost, genauso wie ich mit meinen Videos natürlich ganz klar sage, trägt den Titel, wenn Träne gesetzt machen. Er spricht von Empörungsgesetzgebung, von der Mechanik der Empörung, vom prominenten Fall der Gesetzgebungsverfahren überrollt. Er ist erkennbar, das was ist, eine pointierte, subjektive, bewusste, zugespitzte Meinungsäußerung eines Anwalts, der täglich mit SPDPO und sowas zu tun hat. Und da sind wir natürlich an dem Punkt, dass wir ganz klar sagen müssen, das macht den großen Unterschied. Und ja, was sind deine Gedanken dazu? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Wir werden natürlich dranbleiben und vor allem auch an der Stelle weiter über dieses durchaus interessante Verfahren ja einfach berichten.